Wenn wir auf die Welt um uns herum blicken, dann sieht es oft düster aus. Und das nicht erst nach 18 Uhr, jetzt im Winter, wo es sowieso schon dunkel ist. Wir könnten eine schier endlose Liste an Problemen erstellen und uns fragen, wo führt das alles hin? Dies war auch der Zustand der Israeliten in ihrer Gefangenschaft in Hesekiel. Sie sahen keinen Ausweg mehr. Und das ist genau der Punkt, wo sich dann viele von Gott abwenden und jede Hoffnung begraben. Aber der Gottesdienst richtet unsere Aufmerksamkeit auf Gott, was er zur ganzen Situation zu sagen hat. Und wir dürfen mit Gottes Wirken rechnen und sollten daher als Gläubige dann auch in diesem Vertrauen leben, dass Gott uns Hoffnung gibt. Und wir schauen dazu heute in Hesekiel 37. Hesekiel 37, das ist der Abschnitt mit den Gebeinen, die dann wieder zum Leben erweckt werden. Aber ich lese zuerst nur die ersten drei Verse. Hesekiel 37, die Verse 1 bis 3. Die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal, und dies war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, du weißt es. Wollen zuerst sehen, Gott spricht die Probleme an. Der Herr lässt Hesekiel eine Vision sehen, die völlig hoffnungslos erscheint. Gott zeigt Hesekiel ein Tal voller vertrockneter Knochen und fragt: Können diese wieder lebendig werden? Die logische Antwort muss lauten: Niemals. Aber was ist Hesekiels Antwort? Er sagt Ende Vers 3: Herr, Herr, du weißt es. Er sagt mit anderen Worten: Wenn du mich so fragst, menschlich gesehen, niemals. Aber Herr, du weißt es. Und ich weiß, dass du die Möglichkeit hast, das Unmögliche zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, greift der Herr hier bildlich eine Aussage der Israeliten auf. Das war nicht einfach nur sein Gedanke, sondern das hatten die Israeliten gesagt. Und wenn wir dazu in Vers 11 schauen, Hesekiel 37, Vers 11. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Also sie, die Israeliten, hatten das selber gesagt. Sie hatten jede Hoffnung verloren nach der Zerstörung Jerusalems mit den vielen, vielen Toten. Sie wollten sich nicht vertrösten lassen und verwiesen auf die sichtbare Realität der Zerstörung. Die Stadt ist zerstört, viele unserer Verwandten, unserer Freunde sind gestorben. Ja, wo ist denn jetzt diese Hoffnung? Wo ist Gott? Und Gott gibt ihnen Recht. Er sagte: Ja, diese Knochen, es ist das Volk Israel. Es gibt große Probleme und es gibt einen großen Gott. Die Bibel beschönigt nicht unsere Lage, sondern bestätigt, dass es Tod gibt, bestätigt, dass es Probleme gibt, aber gibt dafür eine biblische Begründung. Gott hat gesagt: Ja, es ist so. Und er schildert hier die Situation der Israeliten und er spricht ihnen aus dem Herzen und sagt: Ich weiß, dass es im Moment sehr düster aussieht. Ich weiß, dass es für euch völlig hoffnungslos aussieht. Und wenn Gott nicht eingreift, dann ist es hoffnungslos. Aber er greift ein. Und das sehen wir immer wieder, dass Gott uns dadurch Hoffnung gibt, dass er sagt, ich verstehe die Situation, ich kenne die Situation, ich gehe nicht einfach blind durch die Welt, ich weiß, was vor sich geht und ich habe einen Plan. Und das finden wir auch in Epheser Kapitel 2 in den ersten drei Versen beschrieben. Und dort sagt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wieder, Gott beschönigt hier nichts. Er sagt, ich weiß, dass es so war und ihr wart tatsächlich tot in euren Vergehungen und Übertretungen. Ich weiß, dass dieses der Fall ist. Aber ich weiß auch, dass es mit Vers 3 nicht aufhört. Ich weiß auch, dass das nicht alles ist. Und das ist genau, was Gott möchte, was er auch für den Gottesdienst möchte und was er für dein Leben möchte, dass wir darauf hören, was das Ende der Geschichte ist. Dass wir nicht nur auf das schauen, was jetzt vor Augen ist, sondern auf den, der uns Hoffnung gibt. Wo es unmöglich erscheint, da hört Gott nicht auf, sondern gerade da greift er ein. Gott möchte nicht, dass wir bei den Problemen stehen bleiben, sondern zu ihm für die Lösung kommen. Probleme zu ignorieren oder zu leugnen ist keine Lösung. Aber nur zu klagen oder aufzugeben, auch nicht. Es ist nicht, dass wir die Umstände um uns herum nicht sehen. Es ist nicht, dass wir sagen, wieso, ich sehe keine Kranken, ich sehe keinen Tod, ich sehe keine Anschläge, ich weiß von nichts. Das ist nicht unser Glaube, auch wenn manche uns das vielleicht vorwerfen. Sondern es ist eine Realitätssicht, die sagt, ich sehe dieses. Aber das ist nicht alles, was ich sehe, sondern ich sehe auch Gottes Hand dahinter. Wir sollen uns an den wenden, der die Macht über Leben und Tod hat. Wir sollen nicht wie Adam und Eva, wenn wir gesündigt haben, uns verstecken und hoffen, dass das keiner gesehen hat, sondern uns zu ihm wenden und sagen, Gott, ich gebe zu, wir haben ein Problem. Und ich weiß, dass nur du helfen kannst. Du hast uns gemacht. Du hast alles beschrieben. Du hast gesagt, was geschehen wird. Und du hast einen Ausweg bereitgestellt für uns. So wie Hesekiel hier gesagt hat, wenn ich auf die Beine schaue, dann habe ich keine Hoffnung. Die werden nicht von selbst wieder lebendig. Aber, Gott, Herr, du weißt es. Du bist Herr über die Lebenden und die Toten. Und in dir gibt es Hoffnung. Und wenn du ein Wort sagst, dann gibt es auch wieder Leben. Der Glaube leugnet nicht die Realität, aber er interpretiert sie aus der Ewigkeitsperspektive. Wir haben etwas, was über dieses Leben hinausgeht. Und wir sehen es aus Gottes Perspektive. Und das finden wir auch in der Schrift, zum Beispiel in 2. Korinther 4, ab Vers 16. Dort schreibt Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Sagt, ich weiß, der äußere Mensch wird aufgerieben. Ich weiß, die Gesundheit wird mit dem Alter normalerweise nicht besser. Ich weiß, dass Krankheiten da sind. Ich weiß, dass es Schwierigkeiten, dass es Konflikte gibt. Aber Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, weil er diese andere Perspektive hat. Und Paulus schreibt hier und sagte, ich kenne das über die Maßen überreiche, ewige Gewicht von Herrlichkeit. Und spricht vorher von dem schnell vorübergehenden Leichten unserer Bedrängnis. Das hat er nicht geschrieben, als er ein bisschen müde wurde, als er in seinem Dienstsaal saß. Das hat er geschrieben unter großer Verfolgung, wo er beschreibt und sagt, ich wurde mehrfach zu steinigen, ich hatte Schiffbruch, ich wurde verfolgt, ich wurde beraubt, all das ist mir passiert. Aber er beschreibt all dieses als schnell vorübergehende Leichte, das nichts ist im Vergleich zur Herrlichkeit, die kommen wird. Wie konnte er dieses haben? Weil Gott den Vorhang der Ewigkeit für ihn ein bisschen zurückgezogen hat, weil er den Auferstandenen gesehen hat, weil er wusste, dass er auch den Herrn gesehen hatte und dass dieser Dorn, dieser Stachel im Fleisch ihn nur dazu bringen sollte zu sagen, erhebe dich jetzt nicht, denke nicht, du bist was Besonderes, weil du Offenbarung vom Herrn bekommen hast, aber gebe auch diese Hoffnung weiter, dass dieses Leben nicht alles ist. Und Gott möchte, dass wir dieses integrieren in die Perspektive, weil dann kann ich hoffnungsvoll zur Arbeit gehen. Oder dann kann ich auch hoffnungsvoll sein, wenn ich keine Arbeit habe. Dann kann ich hoffnungsvoll ins Krankenhaus gehen. Nicht, dass die Ärzte keinen Fehler machen, nicht, dass es mir danach wieder hundertprozentig gut geht und nicht, dass ich nicht sterben werde. Aber die Hoffnung sagen, nichts kann mich trennen von dem Herrn. Er kennt die Umstände, er kennt mich ganz persönlich. Er weiß alles über dich, er weiß deine Nöte, er weiß deine Kindheit, er weiß, was du durchgemacht hast und er weiß, dass er dich liebt und er weiß, dass er dich bei sich haben möchte und dass er all dieses gebrauchen möchte, damit wir uns nicht in den Dingen dieser Welt verlieren, sondern stattdessen auf ihn schauen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Er spricht die Probleme an und zeigt uns damit, dass er nicht realitätsfremd ist, sondern dass er sieht, was auf dieser Erde passiert, aber dass er auch sagen kann, ich weiß, warum dieses hier ist. Nämlich, weil ihr euch nicht an die Anleitung des Herrn gehalten habt. Sünde hat den Tod in die Welt gebracht. Und dennoch gibt es Hoffnung. Und das sehen wir dann in den folgenden Versen. Wir wollen weiterlesen, die Verse 4 bis 10. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem. Und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig, standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Wir sehen, wie Gott uns Hoffnung gibt. Einmal, indem er die Probleme anspricht, und zweitens, indem Gottes Wort Wunder bewirkt. Gott gibt hier einen scheinbar völlig unsinnigen Befehl. Weissage zu den Knochen. Ja, was soll das denn bringen? Da sind ja keine Ohren mehr dran. Wie sollen die denn überhaupt was hören? Wie soll das funktionieren? Aber Hesekiel debattiert nicht, sondern er tut, was ihm befohlen ist. Und genau das ist Glaube. Schau mal mit mir nochmal auf Vers 7. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Vers 10, da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und es geschah genau das. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Gott, du hast es gesagt und ich vertraue, dass das, was du gesagt hast, funktioniert. Auch wenn ich nicht verstehe, wie das vielleicht funktionieren soll. Aber ich traue darauf, dass du wirken kannst. Dabei ist der Glaube nicht in die Fähigkeit der Knochen, sondern in Gottes Wirken an den Knochen. Es ist nicht zu sagen, oh, jetzt sage ich die rechten Worte und dann irgendwie durch meine kräftigen Worte oder durch irgendwelche Magie haben jetzt die Knochen besondere Begabung. Sondern, dass Gott das gebrauchen kann. Nochmal in den Text schauen. Er sagt dieses, schau ich mal, Vers 6. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott spricht dieses. Er sagte, ich werde es tun. Ich werde es handeln. Und was passiert? Das Wort erfüllt genau das, wozu es gesandt worden ist. Wie wir es in Jesaja 55, Vers 11 lesen. Da verheißt Gott, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und genau das sehen wir hier. Das, was unmöglich war, das, was nicht funktionieren konnte, das tut Gott an dieser Stelle. Die Macht liegt nicht in unseren Worten, sondern in Gottes Autorität. Gott hat ihm beauftragt, dieses zu tun. Und es wirkte, weil er tat das, er redete, wie es ihm befohlen, wie es ihm aufgetragen worden war. Und es liegt eben in Gottes Autorität, dass dieser Auftrag von ihm kam, dass es sein Wille war. Das sehen wir auch. In Apostelgeschichte 19, dort haben ab Vers 13 einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern haben mitbekommen, wie Paulus und die anderen Apostel Dämonen austreiben konnten. Und haben gehört, wie sie die beschworen haben im Namen Jesu und haben gedacht, ja, da gibt's irgendwie die haben diese besondere Formel und dann funktioniert das auch. Und sie unternahmen es, Apostelgeschichte 19, Vers 13, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Ich kenne den zwar nicht persönlich, aber der andere hat davon erzählt und bei dem hat das funktioniert, ich probiere das auch mal. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Skevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, ja, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, bezwang sie miteinander, überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn wurde erhoben. Sie hatten gedacht, wir können das auch machen. Wir brauchen nur die richtigen Worte sagen und dann funktioniert das. Aber sie hatten keinen Auftrag dazu. Und es hat ein bisschen funktioniert, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja? Jetzt wurden sie von dem bösen Geist besessen. So die Macht liegt nicht in unseren Worten, sondern in Gottes Auftrag zu sagen, tun wir es im Glauben. Wenn ich das einfach für mich in Anspruch nehme, dann ist es nicht mehr in einem biblischen Glauben, nicht mehr in einem Glauben an Gott, sondern in einem Glauben an mich selber. Dass ich manipulieren kann, dass ich etwas bewirken kann, das ist kein biblischer Glaube und damit funktioniert er auch nicht. Beim Glauben ist essentiell nicht, wie viel Glauben ich habe, sondern worin der Glaube ist. Hab das schon häufiger gesagt. Du kannst mit all deiner Macht glauben, dass du ohne Hilfsmittel zum Mond fliegen kannst. Und du wirst nur auf deine Nase fliegen. Ja? Aber wenn du eine Rakete hast, die auch dazu tatsächlich fähig ist, dann kannst du nicht in deiner Fähigkeit, sondern durch das Tragen dieser Rakete. Du wirst hingetragen sozusagen. Und das ist, was Gott hier zeigen möchte. Sagen, schau her, das ist menschlich nicht möglich. Ich weiß. Aber gerade da zeigt es uns, dass Gott da ist, dass er das tut, was menschlich nicht möglich wäre. Weil wenn es menschlich möglich wäre, würden alle Leute ja sagen, naja, die haben sich ein bisschen zusammengerissen, die haben sich angestrengt. Und hier müssen sie sagen, nein, dieses kann nur Gott. Und wir müssen dieses erkennen, denn sonst kannst du ja gerne mal auf den Friedhof gehen und versuchen, ob es bei dir auch funktioniert. Ich sag dir im Voraus, es wird nicht funktionieren. Du hast nicht den Auftrag, ich habe nicht den Auftrag. Wir haben einen Auftrag, eine andere Botschaft zu verkündigen. Nicht zu Knochen zu sagen, kommt mal alle wieder zusammen und werdet wieder lebendig, sondern zu denen, die geistlich tot sind, die den Herrn nicht kennen, zu sagen, kehrt um, glaubt an den Herrn Jesus Christus, er kann euch geistlich neues Leben geben. Und wenn er das tut, ist das genauso ein Wunder, wie tote Knochen wieder zusammenzufügen. Weil der, der allmächtig ist, der, der sich in diesem Wort offenbart hat, für den ist es nicht schwieriger, einen Paulus zu bekehren, als ein paar Knochen wieder zusammenzuführen. Und hier geschieht genau das, was Gott vorher gesagt hat. Der Odem kehrt in die leblosen Knochen zurück. Dieser Odem, von dem hier die Rede war, der wird zuerst erwähnt in 1. Mose 2, Vers 7. Gott hatte den Menschen geschaffen und er blies den Odem in sie und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das ist das, was dieses Leben gegeben hat. Und so zeigt er auch diesen hier. Das ist nicht nur irgendwie eine äußere Gestalt, sondern da kam wirkliches Leben in sie zurück. Aber dieser Odem, dieser Ausdruck, bezieht sich gleichzeitig auch auf den Geist Gottes. Und dieser Geist hat die Fähigkeit, neues Leben zu geben. Wir lesen das einmal bei Jesus selber in 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Christus ist also auf diese Erde gekommen. Gott ist Mensch geworden und er ist gestorben. Aber er blieb nicht im Grab. Er ist auferweckt durch den Geist, der dieses neue Leben gegeben hat. Und das wurde bezeugt von Tausenden von Zeugen, die gesagt haben, wir haben ihn gesehen. Und die Schrift wurde geschrieben zu einer Zeit, wo sie noch lebten, um zu sagen, geht doch hin zu den Leuten, fragt ihn nach. Dieses ist tatsächlich historische Realität. Aber das war nicht nur bei Christus der Fall, sondern kann auch bei dir der Fall sein. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Geist ist der, der Leben gibt. Wir kriegen nicht Leben durch das Fleisch, durch eigene Anstrengung, durch unsere Werke. Wir werden nicht ewiges Leben erhalten. Wir werden nicht vor Gott bestehen können durch irgendwelche Werke in eigener Gerechtigkeit. Aber wenn Gottes Geist in uns kommt, dann haben wir neues Leben. Und der kommt dadurch, dass wir erkennen, ich kann das nicht. Wie diese vertrockneten toten Knochen zugeben mussten, ich kann mir nicht wieder selber Leben geben. Ja? Ich kann nicht einfach den anderen Knochen anstoßen und sagen, hey, lass uns mal wieder aufstehen. Funktioniert nicht. Ja? Nur Gott kann dieses neue Leben geben. Und Gott möchte, dass wir, so wie diese toten Knochen, seine Botschaft hören, dass wir darauf vertrauen, dass Gott dann mit seiner Macht uns neues Leben schenkt, dass wir dieser Botschaft vertrauen und sagen, Gott, du bist fähig und du hast deinen Sohn gegeben und er ist gestorben und er ist auferstanden und er gibt uns neues Leben. Und das zeigt dann, dass es Gott ist, der am Wirken ist. Wir hatten das schon gelesen, Ende Vers 6, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, weil nur Gott das tun kann. Und daran werden wir sein Wirken erkennen. Aber Gott tut Wunder meist nicht ohne menschliches Mitwirken. Er sagte hier nicht einfach, tote Gebeine, rück zusammen, Odem, komm her, wirkt dieses. Sondern er nimmt einen Umweg, oder? Er redet zu Hesekiel. Und er sagt, Hesekiel, spricht zu diesen toten Gebeinen und sag ihnen, dass sie wieder lebendig werden sollen. Und dann passiert das. Und wir haben schon gesehen, das ist nicht Hesekiels Fähigkeit, sondern es ist Gottes Fähigkeit, aber Gott wirkt durch Menschen. Und das Gleiche gilt heute. Gott möchte, dass Menschen neues Leben bekommen, aber er verkündet das nicht einfach aus dem Himmel. Er lässt nicht einen Engel trompeten aus der nächsten Wolke und sagen,
alle mal herhören, hier kommt eine Botschaft von Gott, ihr müsst euch jetzt alle bekehren.
Sondern er benutzt dich und mich, um zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, schaut her, ja, ihr seht diese Sachen nicht. Ihr glaubt vielleicht nicht, dass die Welt von Gott gemacht wurde und dass Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Aber er hat das vorausgesagt. Er zeigt dieses immer wieder, dass es so geschehen ist, dass du kein Zufallsprodukt bist, sondern von Gott beabsichtigt bist, dass er dich liebt, dass er dich in seinem Ebenbild geschaffen hat und dass er möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Aber manchmal kommen uns unsere Bemühungen genauso vor wie Jesus am Grab von Lazarus. Die Leute weinen alle und sagen, er ist verstorben, es ist zu spät, wenn du gekommen wärst, während er noch lebte, dann wäre eine Chance da gewesen. Aber Jesus kann zu dem Grab gehen und sagen, Lazarus, komm heraus. Und der Tote hört die Stimme des Herrn und er wird wieder lebendig. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht auch, wenn wir mit Menschen reden, die das so komplett ablehnen, überhaupt kein Interesse daran haben. Aber wir lesen auch in 1. Petrus 4, Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Wir hatten vorhin schon gesehen, es ist Gottes Wort, das lebendig und kraftvoll ist, dass das erfüllt, wozu es gesandt ist. Und dass er das dann manchmal unsere einfachen Worte gebraucht, um jemanden anzusprechen. Und der Geist gebraucht dann dieses Wort, sein Wort, um Menschen zu überführen, sagen, hast ja eigentlich recht. Ich kann nicht vor einem heiligen, gerechten Gott bestehen. Und ich sehe ein, dass nur Gott eine Lösung geben kann. Und er diese gesandt hat. Durch seinen Sohn, der dann für meine Schuld gestorben ist und einen Ausweg bereitet hat. Es ist die Kraft, die aus Gottes Wort kommt. Wie genau das geschieht, verrät er uns der Text nicht. Es ist Gottes Geheimnis. Wie funktioniert das jetzt, dass Hesekiel diese Worte spricht und die Beine das irgendwie hören, zusammenkommen und Fleisch wieder darüber wächst und der Odem zurückkommt und die Leute wieder lebendig werden? Es gibt keine biologisch-chemische Erklärung dafür. Außer Gott hat es getan. Und so ist es bei uns auch. Wir geben einfach nur Gottes Wort weiter. Und Gott schenkt Leben. Aber Gott erklärt auch sein Vorgehen. Und das wollen wir in den verbleibenden Versen noch sehen. Die Verse 11 bis 14. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Gottes Verheißung hier geht an Israel. Das ist, was er sagt. dass sie auferstehen werden, dass sie wieder in dem Land leben werden, das Gott ihnen versprochen hat. Und an diesem Wirken werden sie und alle anderen erkennen, dass Gott treu ist in seinen Zusagen, dass er der Herr ist, der dieses bewirkt. Und damit man diese Prophetie auch nachprüfen kann, erklärt Gott ganz genau, wen er meint, was er damit meint, was geschehen ist. Und auch wenn die volle Erfüllung noch auf sich warten lässt, so ist zumindest ja einer von den Toten auferstanden. Und hierin ist unsere Hoffnung, dass Christus den Tod überwunden hat, wie wir auch vorhin in der Bibellese in 1. Korinther 15 gelesen haben. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wir wären in unseren Sünden. Es gäbe keine Hoffnung. Dieses Leben wäre alles. Aber er ist auferstanden und wir haben eine Hoffnung. Und so lesen wir in 1. Petrus 1, Verse 20 und 21. Es ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Gott sagt, ich habe das immer schon angedeutet. Ich habe das vor Grundlegung der Welt geplant und ich habe immer mehr und immer weitere Andeutungen gegeben. Aber in Christus dann ist die Offenbarung komplett. Das, was vorher angedeutet war, ist jetzt Realität geworden. Er ist gekommen, er ist für unsere Sünden gestorben, damit ihr, die ihr an ihn glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, dass unser Glaube, unsere Hoffnung auf Gott gerichtet ist und wir durch ihn ewiges Leben haben. Dies ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern beglaubigte Tatsache. So wird auch gegenüber Cornelius in Apostelgeschichte 10 argumentiert. Petrus wird dorthin gerufen und gebeten zu erklären, was denn sie überhaupt glauben müssten. Und Petrus bezeugt, Apostelgeschichte 10, Abvers 39. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er, das ist Jesus, sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Er sagte, wir haben ihn gesehen, auferstanden. Wir waren bei ihm gewesen und er hat uns jetzt den Auftrag gegeben, dieses Zeugnis weiterzugeben. Und sie haben es bezeugt bis zu ihrem eigenen Tode. Was zeigt die Gewissheit, die sie hatten? Wenn sie gewusst hätten, dass das nicht stimmt, dann hätten sie irgendwann gesagt, naja, okay, das. Aber wenn ihr uns so bedroht, es war ein bisschen übertrieben. Das war nicht wirklich so gewesen. Aber sie konnten sagen, wir bezeugen es. Vor den gleichen Leuten, die Jesus gekreuzigt haben. Sagen, er ist auferstanden und ja, wir bezeugen es und wir fürchten euch nicht mehr, weil wir wissen, Christus hat den Tod überwunden und darin ist unsere Hoffnung. Gott zieht uns in seinem Wort den Vorhang der Ewigkeit zurück und offenbart uns seinen Plan. Er zeigt uns und sagt, schaut her, das habe ich schon gesagt. Und hier ist, wie es weitergehen wird. Vielleicht nicht jeden kleinen nächsten Schritt, aber was im Endeffekt geschehen wird, das zeigt er uns. Und wir sehen schon so viel von diesen Vorhersagen, die sich schon erfüllt haben, dass wir die Zuversicht haben dürfen, dass auch das, was noch nicht eingetreten ist, dass er das erfüllen wird. Wenn man diesen Plan nicht kennt, erscheint einem diese Welt als ein einziges Durcheinander. Wie so ein Kabelsalat und alles läuft irgendwie hin und du schaust auf die Umstände, du schaust auf diese Welt und sagst, ja, wer soll das denn bitte schön verstehen? Aber dann schaust du in Gottes Wort und sagst, warte mal, es gibt einen Plan dafür. Und er hat ihn uns geoffenbart. Und manchmal verstehe ich nicht alles, weil ich entweder den Plan trotzdem nicht lesen kann, oder weil ich einfach nicht die Sicht dafür habe, weil ich nicht verstehe, wie das eine zum anderen gehört. Und das ist genau die Schwierigkeit, die wir mit unseren Umständen haben. Weil wir nicht das Ganze sehen und wir sehen unsere Umstände und sagen, ich verstehe nicht, wie das alles passt. Aber ich kann den großen Plan verstehen, den Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Er hat uns geschaffen und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Der Mensch hat sich abgewandt von ihm und Gott ruft ihn zurück. Aber er gibt ihm auch die Möglichkeit, ihn abzulehnen. Aber er zeigt auch, wohin das führt. Ich habe dieses Bild gefunden, ich fand das einfach passend. Nietzsche hat ja damals gesagt, Gott ist tot. Und Gott kann sagen, Nietzsche ist tot. Und er bleibt tot. Ja, einfach zu sagen, Leute können viel behaupten zu sagen, ich sehe Gott nicht. Aber Gott hat von Anfang an gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und genau was ich vorausgesagt habe, ist auch geschehen. Aber nicht nur das, er zeigt uns auch den Ausweg. Nämlich die Umkehr zu ihm. Manche behaupten, der christliche Glaube sei auch irgendwie eine Form von Verschwörungstheorie. Alle haben sich gegen Gott gewandt, aber es ist genau das Gegenteil. Der christliche Glaube ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine Versöhnungslehre. Die anderen sind nicht die Bösen und wir die Opfer, sondern wir sind die Sünder und Gott ist der Erlöser. Das ist der Unterschied. Es ist nicht, dass wir irgendeine hirnrissigen Theorie nachlaufen, dass wir sagen, oh, alle anderen, die haben irgendwie das gemacht und wir glauben das jetzt einfach mal, sondern Gott hat von Anfang an gesagt, ja, ihr werdet euch gegen mich verschwören, aber eure Theorie wird nicht den Sieg behalten. Ich werde es überwinden. Ihr werdet gegen meine Gebote verstoßen, aber ich werde einen Ausweg bereiten. In 1. Mose 3 sagt er voraus, dass er den Satan wird ihm in die Ferse beißen und er wird ihn zermalmen. Er wird ihn besiegen. Und wir haben in 1. Korinther 15 gelesen, die Macht des Feindes ist der Tod. Und Christus hat den Tod überwunden. Der Glaube ist das Eingeständnis unserer Schuld und die Annahme von Gottes Vergebung in Christus. Es ist nicht, ich glaube an mich, ich vertraue, dass ich irgendwie vor Gott bestehen kann, dass meine guten Werke mehr sind als die bösen Werke. Das funktioniert bei keinem irdischen Richter. Es wird nicht vor Gott funktionieren. Aber unser Vertrauen ist in dem, was Gott offenbart hat, dem, was er zugesagt hat. Ich verspreche euch, dass wer an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und wir nehmen Gott einfach bei seinem Wort. Das ist Glaube, das ist, was Hesekiel getan hat. Er sagte, eigentlich zu diesen Knochen zu reden, ich mache mich doch lächerlich. Was ist, wenn da jemand zuguckt? Die denken doch, ich bin völlig durchgedreht. Aber er tat, was ihm befohlen war. Und es hat funktioniert. Und ich weiß, viele von euch können bezeugen, hey, das klang für mich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich soll einfach glauben? Ich soll glauben, dass Christus für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und er gibt mir neues Leben. Aber du hast es getan. Und du bist ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Sünde, egal was du vorher getan hast, ist vergeben. Du bist versöhnt mit Gott und du weißt es. Du hast die Zuversicht, dass du ewiges Leben hast. Nicht, weil du dich so sehr gebessert hast, sondern weil Gott es zugesagt hat und ihm vertraust. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und du siehst, dass du einen anderen Frieden, eine andere Freude, eine andere Liebe, eine andere Geduld in dir hast. Eine Frucht des Geistes, die nicht in dir selber drin gewohnt hat, nicht in mir gewohnt hat, aber die jemand anders in uns hineinlegt, nämlich dieser Geist, den Gott gibt. Und wenn wir so glauben, dann werden wir auch Gottes Wirken sehen. So steht es in Römer 10, Verse 9 bis 11. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und das ist dieses Inanspruchnehmen. Sagen, du hast dieses zugesagt und ich glaube und ich setze mein Vertrauen darauf, was du zugesagt hast. Und ich lese und sehe immer wieder, wie Gott, du treu das erfüllt hast, was du gesagt hast. Dazu müssen wir lediglich wie Hesekiel Gottes Verheißung glauben und sie im Glauben auch in Anspruch nehmen. Darin liegt unsere Hoffnung. Ich weiß, das löst nicht gleich alle aktuellen Probleme. Aber es gibt uns eine langfristige Perspektive. Es gibt uns eine Hoffnung, dass egal was passiert, egal was die Umstände sind, egal wie es hier weitergeht, Christus hat den Tod besiegt. Und wer in ihm ist, der wird ebenso den Tod besiegen. Er wird bei ihm sein in Ewigkeit. Und dieses Angebot gilt jedem, der es im Glauben in Anspruch nimmt. Wenn du hier sitzt, wenn du das hörst und du sagst, ich habe immer gehört, dass das andere das gesagt haben, aber irgendwie persönlich überzeugt war ich noch nie. Mach es wie Hesekiel. Herr, du hast gesagt. Und ich sehe ja ein, dass ich nicht vor einem vollkommenen Gott bestehen kann. Ich sehe ja ein, dass ich unter diesen Sündern bin und dass ich Vergebung brauche. Und ich habe gehört, dass es einen Ausweg gibt, dass du eine Versöhnung angeboten hast. Und ich setze mein Vertrauen in Christus und er wird dir ein neues Leben geben. Und wenn du diese schon hast, dann lass uns mit dieser Perspektive zu den Menschen um uns herum gehen und sagen, schau her, ich verstehe, dass du vielleicht entmutigt bist, vielleicht sogar depressiv, weil du diesen Blick nicht hast. Aber lass mich dir sagen, da ist ein Gott im Himmel, der nicht einfach nur irgendwie weit entfernt getrennt von uns ist, sondern der auf diese Erde gekommen ist, der sein Leben für dich gegeben hat und der dich zu sich holen möchte. Willst du nicht zu ihm kommen? Das ist Gottes Botschaft. Und das ist, wie wir Versöhnung und ewiges Leben haben werden. Das ist, was Gott uns sagen möchte. Und das ist, wo Gott uns gebrauchen möchte, denen, die das noch nicht kennen, weiterzugeben, damit auch sie Leben aus dem Tod haben werden.